8. September 1943. Das Datum kennt in Italien jedes Kind. Der 8. September 1943, das ist der Tag, an dem Italien im Zweiten Weltkrieg unter Marschall Badoglio die Fronten wechselte. Adolf Hitler schäumte in einer Rundfunkansprache vor Wut.
Ich habe daher pflichtgemäß alle jene Maßnahmen angeordnet, die für diesen Fall getroffen werden konnten, um das Deutsche Reich vor einem Schicksal zu bewahren, das Marschall Badoglio und seine Männer nicht nur dem Duce und dem italienischen Volk zugefügt haben, sondern dass sie auch Deutschland stürzen wollten. Die Interessen der nationalen Kriegführung des deutschen Volkes sind für uns ebenso heilige wie verpflichtende. Wir alle wissen, dass in diesem erbarmungslosen Kampf nach den Wünschen unserer Feinde der Unterlegene vernichtet wird, deren nur dem Sieger die Möglichkeiten des Lebens bleiben sollen. Wir sind daher gewillt, im kalten Entschlossenheit, im Großen und im Einzelnen immer jene Gegenmaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Hoffnungen unserer Gegner zu Schanden zu machen.
Wie weit ging Hitlers Bereitschaft, Zitat, in kalter Entschlossenheit Gegenmaßnahmen zu treffen? Bekannt ist, Italien galt seit dem Seitenwechsel als Feindesland. Deutsche Soldaten führten sich nun als Besatzer auf und begingen Massaker, wie sie bis dahin nur in Osteuropa üblich gewesen waren. Italiener wurden als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Neu dagegen ist, dass die deutsche Wehrmacht auch zur biologischen Kriegsführung gegriffen haben soll. Es wäre der einzige Fall in der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Diese These vertritt Frank Snowden, Geschichtsprofessor an der Universität Yale. Snowden hat eine Geschichte der Malaria in Italien geschrieben. Es sei kein Zufall, sagt er, dass Malaria ein italienisches Wort ist. Malaria hat die Jahrhunderte hindurch die Entwicklung Italiens behindert. Und einer der großen Propagandaerfolge der Faschisten unter Mussolini war die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe vor Rom, erzählt Frank Snowden.
Das waren seit der Antike Sümpfe gewesen. Mussolini hatte das Land urbar gemacht und durch Kanäle, Entwässerungsgräben und mächtige Pumpen urbar gehalten. Der Haken war, dass, wenn die Pumpen angehalten wurden, das Land auch wieder unter Wasser stehen würde, wie in allen Jahrhunderten. Schließlich hatten die pontinischen Sümpfe einst zu den berühmtesten und tödlichsten Sümpfen der Welt gehört.
Die Faschisten hatten durch die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe eine vollständig neue Provinz geschaffen. Die Provinz Litoria, die nach dem Fall des Faschismus in Latina umbenannt worden ist. Die Faschisten hatten etwas geschafft, woran selbst das mächtige Römische Reich gescheitert war. Auf die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe war wohl jeder Italiener, unabhängig von der politischen Überzeugung, stolz. Die Italiener waren aus naheliegenden Gründen in der Malaria-Forschung weltweit führend, aber auch in Deutschland arbeiteten angesehene Malaria-Fachleute. Einerseits hatte es Malaria vor gar nicht so langer Zeit auch in Deutschland gegeben, als sogenanntes Wechselfieber. Außerdem kämpften deutsche Soldaten in vielen Gegenden der Welt, in denen ihre Gesundheit durch Malaria gefährdet war. Die deutschen Malaria-Fachleute arbeiteten eng mit ihren faschistischen Kollegen zusammen.
Während der Zeit der Allianz waren einige der in Europa führenden Malaria-Forscher in den 30er Jahren tatsächlich Deutsche, wie Erich Martini. Und die deutschen Forscher hatten viel Zeit in Italien an der Universität von Rom und an der Malaria-Forschungsstation in Nettuno zugebracht. Sie arbeiteten eng mit ihren italienischen Kollegen wie Alberto Missiroli und Enzo Mosna zusammen. Sie hatten also ausgiebig die pontinischen Sümpfe besucht. Sie wussten alles über die Methoden, mit denen das faschistische Regime das Land urbar gemacht hatte, und über die Methoden, wie das Land davor bewahrt wurde, mit Wasser überflutet zu werden.
Zwei deutsche Forscher sind in diesem Zusammenhang von Interesse, Ernst Rodenwald und Erich Martini. Für Wolfgang Eckert, Professor für Medizingeschichte an der Universität Heidelberg, sind die beiden alte Bekannte. Der eine, Ernst Rodenwald, hatte in Togo im Kolonialdienst gearbeitet. Nach dem Ersten Weltkrieg hielt Rodenwald es im demokratischen Deutschland nicht mehr aus und ging nach Niederländisch-Ostindien, wo er die Lebensbedingungen der Mücken erforschte, die Malaria übertragen. Wolfgang Eckert.
Das war eines seiner Hauptgebiete, hat Lebensbedingungen von Anopheles-Mücken in Niederländisch-Ostindien erforscht, hat auch eine ganz neue Anopheles-Art entdeckt, die in einem Mischwasser lebt, also in einem nicht sehr stark angereicherten Salzwasser. Das war sein Spezialgebiet und da hat er sehr viel publiziert und er galt auch als international renommierte Forscherpersönlichkeit auf dem Gebiet der Malariologie in den 20er Jahren. Also er steht schon in den 20er Jahren für zwei Dinge. Einmal für seine hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Malariologie und zum anderen für seine progressiven, damals progressiven Forschung auf dem Gebiet der Rassenmischung. Beide Forschungsgebiete tauchen später im Nationalsozialismus wieder auf.
1934 war Ernst Rodenwald nach Deutschland zurückgekehrt und Professor für Hygiene an der Universität Heidelberg geworden. Aus Rodenwalds Feder stammt zum Beispiel der Entwurf zu einem Kolonialblutschutzgesetz, gegen das die Apartheid-Gesetzgebung in Südafrika ausgesprochen liberal wirkt. Sexuelle Kontakte zwischen Angehörigen verschiedener Rassen wären demnach mit dem Tod bestraft worden. Das Kolonialblutschutzgesetz hat nie Gesetzeskraft erlangt, weil Deutschland bekanntlich den Zweiten Weltkrieg verloren hat und deswegen auch nie wieder zu Kolonien kam. Aber es zeigt, wes Geistes Kind Ernst Rodenwald war. Die andere Figur war Erich Martini, Professor an der Universität Hamburg.
Auch Erich Martini kommt aus dem Kolonialdienst, der taucht ganz kurz in Kiaochu, also in der deutschen Marinekolonie in China auf und macht dann eine malariologische Karriere in Deutschland, also in der Heimat. Der bleibt hier, geht nicht wie Rodenwald, der es in Deutschland nicht mehr erträgt, nach niederländischen Indien, sondern karriert hier in Hamburg und wird auch durchaus zu einer der führenden Persönlichkeiten in der Malariologie. Sein Spezialgebiet in der Malariaforschung ist eine ganz bestimmte Anopheles-Art, die anders als die anderen im Brackwasser gerne lebt. Das sind optimale Lebensbedingungen für diese Anopheles und mit der beschäftigt er sich intensiv.
Beide, Ernst Rodenwald wie Erich Martini, waren überzeugte Nationalsozialisten. Beide verband das Interesse an der Malariaforschung, in der sie Bedeutendes geleistet hatten, und beide arbeiteten während des Krieges an der Militärärztlichen Akademie in Berlin. Als sich 1943 die militärische Lage in Italien zuspitzte, gehörten sie zu den führenden Malaria-Fachleuten in Deutschland. Alliierte Truppen waren auf Sizilien und in Süditalien gelandet und machten sich daran, Italien von Süden her aufzurollen.
Die deutsche Wehrmacht befürchtet in dieser dramatischen Situation zweierlei. Einmal ein Vorrücken der amerikanischen Truppen von Süden her, über Neapel, in Richtung Rom. Und sie befürchtet zum anderen eine unmittelbar bevorstehende Landung der Alliierten bei Ostia. Das heißt eine Landung vom Mittelmeer her. Und für beide Vormarschsituationen, sowohl für die Vormarschsituation vom Süden als auch für die unterstellte Landung im Westen, spielen die Pontinischen Sümpfe und das Sumpfgebiet um Fiumicino, das heißt um das heutige Flughafengelände herum, eine ganz entscheidende Rolle.
Malaria wird nicht von allen Mücken übertragen, sondern nur von bestimmten Arten von Anopheles-Mücken. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass zwar jede Menge verschiedener Anopheles-Arten in den Pontinischen Sümpfen vorkamen, aber die gefährlichste war eine Art, die als Anopheles labranchiae bekannt ist. Und hier ist der springende Punkt, dass Erich Martini, der deutsche Nazi-Wissenschaftler von der Universität Hamburg und Experte für biologische Kampfführung, der weltweit führende Experte für Artbildung unter Mücken und speziell für Anopheles labranchiae war.
Anopheles labranchiae zeigt eine Besonderheit. Anders als ihre Schwesterarten kommt sie auch mit Brackwasser zurecht, also einer Mischung von Salz und Süßwasser. Wenn man die Pontinischen Sümpfe mit Salzwasser flutete, würde nur die gefährlichste Mückenart überleben, nämlich Anopheles labranchiae. Im November 1943 tauchten die beiden deutschen Malaria-Fachleute in Italien auf und besichtigten zusammen mit ihren Kollegen Enzo Mosna das künftige Schlachtfeld. Enzo Mosna trug ihnen seine Befürchtung vor, dass Anopheles labranchiae wieder aufleben könnte, und bat die Deutschen, wenn sie schon die Pontinischen Sümpfe fluten wollten, lediglich die Pumpen anzuhalten, nicht aber Salzwasser in die Sümpfe eindringen zu lassen. Mosna erinnerte ausdrücklich an die Genfer Konvention, die auch Deutschland unterzeichnet hatte. Im Oktober 1943 wurden die Entwässerungspumpen auf deutschen Befehl angehalten. Bisher haben Militärhistoriker die Flutung der Pontinischen Sümpfe als ganz normale Maßnahme der Kriegsführung begriffen. Sie machte den Eindruck, als ob die Wehrmacht den alliierten Vormarsch auf Rom mit einem Wasserhindernis aufhalten wollte.
They did stop the pumps, and that everyone can understand.
Sie haben die Pumpen angehalten, und das kann jeder verstehen. Aber außerdem haben sie die Förderrichtung der Pumpen umgedreht, das heißt, mit Salzwasser aus dem Meer systematisch die Felder geflutet, was keiner militärischen Notwendigkeit diente. Das bedeutete, dass im Sommer 1944 die einzige Mückenart, die sich in den Pontinischen Sümpfen vermehren konnte, Anopheles labranchiae war. Daraus resultierte ein enormer Aufschwung dieser einen Mückenart, die seit Jahrtausenden so tödlich gewesen war.
Dass dies die Absicht war, geht auch aus den übrigen Taten der Wehrmacht hervor. Sie flutete auch Regionen mit Salzwasser, die als militärisches Hindernis bedeutungslos waren. Zuletzt sprengte sie die meisten Pumpstationen und verminte Entwässerungskanäle. Boote, die die Entwässerungskanäle frei von Unkraut hielten, ließ sie zerstören. Der nationale Krisenvorrat des Malaria-Medikaments Chinin, den Italien für den Fall eines erneuten Ausbrechens der Seuche angelegt hatte, wurde von den Deutschen aus Rom abtransportiert. Der italienische Malaria-Fachmann Alberto Coluzzi hat die Region in Augenschein genommen, unmittelbar nachdem die Deutschen abgezogen waren. Und nach seiner Ansicht deutete alles auf die Absicht hin, eine möglichst große Malaria-Epidemie auszulösen. Die US-Armee hat die Flutung der Pontinischen Sümpfe beim Vormarsch auf Rom nicht behindert. Den US-amerikanischen Militärplanern war die Malaria-Gefahr bekannt und sie kämpften sich gerade noch rechtzeitig durch das Gebiet, bevor die Malaria-Saison im Juni begann. Die Leidtragenden waren die italienischen Zivilisten. Anfang der 40er Jahre hatte es in der Gegend rund 1000 Malaria-Fälle pro Jahr gegeben.
Aber dann, das ist das Erschreckende, gab es 1944 offiziell 54.929 Malaria-Fälle. Die Ärzte sagten jedoch, dass sie so sehr mit der Behandlung von Patienten beschäftigt waren, dass sie keine Zeit für deren Registrierung fanden und die tatsächliche Zahl oberhalb von 100.000 lag. 1945 gab es offiziell 40.000 Fälle und 1946 28.000 Fälle. In dieser Gegend gab es ganze Dörfer und Städte, in denen jeder einzelne Bewohner unter Malaria litt. Und manche von ihnen hatten zugleich zwei oder drei verschiedene Arten des Parasiten in ihrem Blut. Dies war wahrlich eine sehr große Malaria-Epidemie.
Die Situation war so dramatisch, dass die italienischen Behörden zeitweise erwogen, die gesamte Provinz evakuieren zu lassen. Frank Snowden, Geschichtsprofessor an der Universität Yale, kommt zu dem Ergebnis, dass die Flutung der Pontinischen Sümpfe der einzige Fall von biologischer Kriegsführung im 20. Jahrhundert in Europa war. Militärhistoriker haben dagegen eingewendet, dass sich bis heute kein ausdrücklicher Befehl nachweisen ließ. Wolfgang Eckert, Professor für Medizingeschichte an der Universität Heidelberg, hat unabhängig von Frank Snowden die Archivunterlagen gesichtet und kann seinem Kollegen nur zustimmen.
Wir haben keinen Befehl für diese Situation, aber wir haben ein dichtes Netz von Indizien, die belegen, dass hier im Sinne einer biologischen Kriegsführung gedacht worden ist.
Postskriptum. Ernst Rodenwald und Erich Martini konnten nach dem Krieg beinahe bruchlos ihre Karriere in der Bundesrepublik Deutschland fortsetzen. Rodenwald gilt als einer der Väter der deutschen Tropenmedizin. Er durfte nach der Entnazifizierung zwar nicht mehr Ordinarius an der Universität Heidelberg werden, aber dort fand man für ihn eine pfiffige Lösung. Er durfte sich selbst auf seiner Professur vertreten. Erst lange nach seinem Tod, 1965, hat die Bundeswehr seinen Namen wegen anderer Kriegsverbrechen vom Ernst-Rodenwald-Institut für Wehrhygiene in Koblenz entfernt. Erich Martini kehrte nach dem Krieg an das Bernhard-Nocht-Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg zurück. Er starb 1960 und gilt bis heute als ehrenwerter Mann. In seiner Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie, gilt er als verdienstvoller Entomologe. Die Fabricius-Medaille, mit der die Gesellschaft der Insektenkundler das zum Ausdruck bringt, hat sie ihm bis heute nicht aberkannt. Die Universität Hamburg hat den Ehrendoktor, mit dem sie ihren ehemaligen Professor Erich Martini ausgezeichnet hat, ihm ebenfalls bis heute nicht wieder aberkannt.